Hallo, hier ist der Podcast Raus aus der Schublade der Katholischen Akademie Hamburg. Wir öffnen die Schubladen in unseren Köpfen und lassen frischen Wind an alte und neue Themen.
Mein Name ist Veronika Schlör. Heute wollen wir Maria raus aus der Schublade nehmen oder holen, um zu sehen, wie sie in den unterschiedlichen Religionen gesehen wird. Denn tatsächlich spielt sie auch im Islam eine Rolle. Sogar im Koran gibt es eine Sure, also einen Abschnitt, der mit Maria übertitelt ist. Mein Gast heute ist Professor Klaus von Storch. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, da zu sein.
Sie haben die Hegel-Professur in Bonn seit neuestem inne und haben innerhalb der Theologie einen ganz besonderen Ansatz, den ich Sie bitten würde, einmal ganz kurz darzustellen, bevor wir zu Maria kommen, nämlich den der komparativen Theologie. Da wird irgendwas verglichen. Was wird da denn verglichen?
Es geht um das Gespräch des Christentums mit anderen Religionen. Und das Besondere des Ansatzes ist, dass es darum geht, von diesen Religionen zu lernen, also von den Theologien, von den Reflexionen dieser Religionen, sich bereichern zu lassen. Das ist etwas, was die katholische Theologie genauso wie die evangelische selbstverständlich in Auseinandersetzung mit anderen Wissenschaften, wie etwa der Philosophie, Geschichte oder der Naturwissenschaft tut. Aber da traditionell versucht man, sich von anderen Religionen eher abzugrenzen und sich mit ihnen zu streiten. Und die komparative Theologie möchte genauso vom Koran lernen, wie wir selbstverständlich von Kant, Hegel oder Wittgenstein lernen.
Damit kommen wir zu unserem Thema Maria. Was können wir von Maria lernen? Aber zuallererst würde mich interessieren, wie war Ihre Einstellung, bevor Sie sich mit Maria wissenschaftlich befasst haben? Was dachten Sie, was für Gefühle hatten Sie gegenüber dieser Figur?
Nun, ich komme aus einem Elternhaus, das an der Stelle protestantisch geprägt ist. Mein Vater war Protestant und meine Mutter hat mir zwar den katholischen Glauben weitergegeben, aber nicht die Liebe zu Maria, die hatte sie selber auch nicht. Also mich hat das immer etwas befremdet, was in der katholischen Kirche mit Maria gemacht wird, so wie es wahrscheinlich auch die meisten evangelischen Christen befremdet. Und insofern fiel es mir schwer, da einen positiven Zugang zu finden. Und komparative Theologie versucht immer dann, auf andere Religionen zuzugehen, wenn man eine Schwäche im eigenen sieht. Also es geht ja darum zu lernen. Es bringt ja nichts, da was lernen zu wollen, wo man schon alles weiß. Und da dachte ich, dann ist es ja vielleicht nicht schlecht, bei Maria mal genauer hinzugucken im Koran, ob mir das nicht helfen kann, vielleicht einen Zugang zu ihr zu gewinnen.
Was weiß der Koran über Maria, was wir nicht wissen? Oder was weiß er vielleicht auch anders als wir Christen das vermuten?
Und der Koran beschäftigt sich mit Maria, wie sie im 7. Jahrhundert im Christentum geglaubt wurde. Und vieles davon ist uns heute fremd. Und so kann der Koran helfen, einen Zugang zu Maria wieder lebendig zu machen, den wir ein bisschen vergessen haben.
Gibt es denn auch außerkoranische Quellen im Islam zu Maria?
Ja, also der Koran setzt sich mit biblischen und nicht-biblischen Quellen auseinander und natürlich gibt es auch andere Traditionen, Hadithe, die sich mit Maria auseinandersetzen, aber am spannendsten ist es eigentlich wirklich auf den Koran zu schauen, weil er sehr differenziert sich mit Maria auseinandersetzt. Die Sure, die Sie eben angesprochen haben, also dieser Abschnitt, der mit dem Namen Mariens überschrieben ist, setzt sich sehr genau mit dem Lukas-Evangelium auseinander. Eine spätere Sure, dann die Sure Al-Imran, setzt sich vor allem mit dem Protevangelium des Jakobus auseinander und einigen syrischen Kirchenvätern. Und das ist die Weise, wie die Bibel im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel bekannt war. Man hatte da nicht die Bibel irgendwie im Bücherschrank stehen, sondern sie war bekannt durch die Predigten der Kirchenväter und gerade der Zugang zu Maria war durch dieses Protevangelium gegeben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die man nennen könnte, wie der Koran diese Quellen sehr differenziert kommentiert und diskutiert.
Kommen wir nochmal zurück zur Bibel. Da gibt es tatsächlich eher wenige Stellen, die von Maria handeln. Und es ist erstaunlich, wie sich dieses ganze Leben Mariens dann ausgeschmückt hat. Worauf kann man das zurückführen?
Nun ja, dieses Ausschmücken des Lebens Mariens, mit dem sich dann der Koran eben auseinandersetzt, ist jetzt einerseits natürlich ein Bedürfnis aus der Frömmigkeit heraus, Maria als Mutter Jesu genauer zu verstehen und kennenzulernen. Dieses Protevangelium des Jakobus, von dem ich eben sprach, was in der Spätantike einer der meistverbreitetsten Texte ist, mindestens so verbreitet wie die Bibel selbst, ist ja eine Kindheitsgeschichte Mariens. Da geht es darum, sie näher kennenzulernen in einem Bereich, über den man natürlich nichts wusste, sodass das lauter fromme Fantasien sind. Und spannend finde ich dann eben, wie der Koran sich mit diesen frommen Fantasien auseinandersetzt. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben die Figur Johannes des Täufers und des Zacharias, die wir aus dem Lukas-Evangelium und dem Protevangelium des Jakobus kennen, allein in dem Bezug auf Jesus, also Johannes der Täufer allein in dem Bezug auf Jesus. Und Zacharias kommt eigentlich nur vor, um zu sterben. Also wenn man jetzt mal das Protevangelium des Jakobus vorkommt, hat er einen ganz kurzen Auftritt und ist sofort tot. Wenn man vor diesem Hintergrund weiß, dass die Kirchenväter Zacharias verstanden haben als Repräsentanten des Tempelpriestertums im Judentum und Johannes dann als dessen einzigen Erben, als den sehen, der auf Christus verweist, kann man verstehen, dass das übliche spätantike christliche Denkmuster darin bestand, zu sagen, das Judentum wird durch das Christentum, durch die Kirche abgelöst. Und das sieht man daran, dass Jesus eben von Johannes, dass der Priesternachkomme Johannes ganz daran aufgeht, auf Jesus zu verweisen. Wenn man jetzt im Koran schaut, dann ist ganz spannend, dass der Zacharias ein sehr lebendiges, intensives Verhältnis mit Gott hat und dass er den Wunsch hat, ein Nachkommen zu haben, nicht nur für sich, sondern für Israel. Und dass dann Johannes der Täufer eingeführt wird als dieser Nachkomme, der die Priestertradition aufrechterhält. Und er hält einen neuen Namen, er heißt dann nicht Johannan, wie man das im Arabischen eigentlich erwarten würde, sondern einen Namen, den es gar nicht gibt bis dahin, der wörtlich übersetzt bedeutet, er lebt, Yahya, er lebt. Und damit ist klar, das Judentum lebt, Israel lebt. Und Zacharias wird dann auch wieder eine interessante Antwort auf das Protevangelium des Jakobus zum Ziehvater von Maria eingesetzt. Das heißt, er kümmert sich um sie. Also typologisch gesehen wieder Israel kümmert sich um die Kirche. Israel hilft der Kirche auf die Beine. Allerdings, interessanterweise, braucht Maria das gar nicht, weil ständig ein Engel kommt und ihr das Essen schon gebracht hat, das ihr der nette Zacharias eigentlich bringen will. Womit der Koran dann deutlich macht, die Kirche ist lebensfähig ohne Israel, aber Israel ist in einem sorgenden Verhältnis zur Kirche und die Kirche darf Israel nicht ersetzen wollen. Und entsprechend werden diese, das kann man jetzt an vielen Beispielen zeigen, diese Geschichten des Korans verändern das ihnen vorgegebene biblische und außerbiblische Material, das in der Spätantike geglaubt wurde, so, dass ein Verhältnis der Gleichrangigkeit zwischen Israel und der Kirche entsteht und die neu eintretende muslimische Glaubensgemeinschaft auf Augenhöhe mit diesen beiden anderen Glaubensgemeinschaften eintreten kann.
Das klingt total spannend. Aber es hat uns von der Figur Mariens jetzt ein kleines bisschen weggebracht. Deswegen möchte ich noch mal kurz zurück. Sie haben schon erwähnt, Maria wird versorgt von einem Engel nach muslimischer Ansicht. Wie wächst sie denn auf? Ganz banal gefragt.
Ja, sie wird im Tempel groß. Das ist genau wie im Protevangelium des Jakobus. Der Unterschied ist jetzt nur, dass nicht der Vater dafür sorgt, dass sie in den Tempel kommt, sondern die Mutter Mariens. Die Mutter Mariens versucht im Koran gewissermaßen einen Deal mit Gott zu machen. Sie hätte gerne einen Sohn und versucht das dadurch zu erreichen, dass sie verspricht, dass sie das Kind im Tempel dem Tempel schenkt. Und nach jüdischer Tradition konnte man nur Jungs in dem Tempel darbieten zum Torah-Studium. Also ist das ein versteckter Versuch, einen Jungen zu bekommen. Jetzt kriegt sie aber ein Mädchen und sie beharrt einfach darauf, dass er in den Tempel geht. Und das Interessante ist, dass sie durch ihr Gebet dann auch die Sündenfreiheit Mariens und Jesu erreicht. Das heißt, die Großmutter Jesu hat die rituelle, religiöse Macht von Gott natürlich verliehen, aus koranischer Sicht Maria und Jesus ohne Sünde rein werden zu lassen. Was ja jetzt so vor den gegenwärtigen Diskussionen der katholischen Kirche eigentlich ganz spannend ist, dass hier erstmal eine Frau im Tempel ist und dass deren Mutter dann auch noch rituelle Macht hat. Das ist, finde ich, sehr ermutigend und aufregend.
Wo Sie das gerade ansprechen, finden Sie, dass der Name Maria 2.0 für das Bestreben von Frauen in der katholischen Kirche, da was zu bewegen, ein richtiger Name ist oder ein passender Name?
Naja, die Maria, die uns im Koran begegnet, genauso wie die biblische Maria, ist ja eine, die nicht einfach auf die Verkündigung des Engels hin direkt Ja und Amen sagt, sondern die kritisch nachfragt, die es genau wissen will und sich dann ganz bewusst den Dienst nehmen lässt. Insofern würde ich denken, diese Diskussion zwischen Maria 2.0 und Maria 1.0 im Moment ist nicht unbedingt hilfreich, weil Maria eigentlich, und das zeigt uns der koranische Blick, glaube ich, genauso wie der biblische, beides ist. Sie ist das, was die Vertreter von Maria 1.0 so gerne haben, nämlich die Gehorsame, die sich ganz und gar auf Christus hingibt und ganz und gar Magd Gottes ist. Aber sie ist zugleich als diese sich ganz Hingebende sehr emanzipiert und stark und hat eben auch, das macht der Koran deutlicher als die Bibel, rituelle Macht und gehört in den Bereich des Tempels. Also von daher ist dieser Streit vielleicht, also zeigt er, wie breit Maria in der Tradition aufgestellt ist, sagen wir es vielleicht so.
Aber dass Maria selbst auch eine politische oder umstürzlerische Figur fast schon sein kann, zeigt ja das Magnificat, wo davon die Rede da ist, dass Gott die Mächtigen vom Thron stürzt und die Armen erhebt. Gleichzeitig ist Maria selbst zu einer politischen Figur geworden oder als solche missbraucht worden. Man ist mit Marienbildern in der Antike in Kriege gezogen. Also eine gewisse Marienbildpolitik spielte damals eine Rolle, was ja etwas ganz Aktuelles ist. Können Sie zu diesem politischen Missbrauch von Maria noch etwas sagen?
Ja, ist ganz interessant, wann der angefangen hat. Wir haben ja eine imperiale Förderung der Marienverehrung seit Justinian im 6. Jahrhundert. Aber den Versuch, Maria militärisch in Anspruch zu nehmen, das haben wir zum ersten Mal 626 bei der Verteidigung von Konstantinopel gegen die Awaren. Byzanz wurde belagert von den Awaren, während der Kaiser gegen die Perser im Krieg war und damit die Armee mit dem Kaiser nicht zur Verteidigung der Stadt bereitstand. In dieser verzweifelten Situation wusste man sich in Byzanz nicht anders zu helfen, als indem man den Schutz Mariens anflehte. Wie kam man darauf? Es gab ein Marienheiligtum vor den Toren der Stadt in Blachernai, in dem die Kleider Mariens aufbewahrt wurden. Und diese Kleider waren bei einem anderen Angriff der Awaren 619 wunderbarerweise intakt geblieben. Nun nahm man an, dass diese Kleider Mariens unzerstörbar seien, weil auch der Leib Mariens unzerstörbar war. Wie kommt man darauf, dass der Leib Mariens unzerstörbar ist? Nun, das kommt daher, dass es im Blick auf Jesus die Idee gab, dass seine Freiheit von der Ursünde bedeutet, dass er nichts essen und nichts trinken muss und dass sein Leib unzerstörbar ist. Diese Idee wird einzig in Byzanz, in dieser konkreten Situation vor 626, auf Maria übertragen. Dafür finden wir sonst keine anderen Quellen. Und das führt dann dazu, dass der Kaiser, also Herakleios, dann nach seinem Sieg über die Perser und nach der erfolgreichen Verteidigung von Byzanz, die nach der Rede der Hoftheologen Maria alleine erledigt hat, die also alle Feinde alleine in die Flucht geschlagen hat, danach verkündet er durch Briefe im ganzen Reich und auch einen Brief auf die arabische Halbinsel, also auf den dort siegreichen, an den siegreichen Mohammed: Niemand kann mich besiegen, weil Maria und Jesus auf meiner Seite sind. Maria und Jesus sind unzerstörbar. Und darauf antwortet dann der Koran in der 5. Sure: Wenn Gott wollte, könnte er auch Jesus und seine Mutter zerstören. Das ist nicht irgendwie Jesus- oder marienkritisch, sondern das ist genau die biblische Maria, die Maria des Lukas-Evangeliums, die in Anspruch genommen wird gegen imperiale militärische Vereinnahmung von Maria. Und es ist sehr interessant, dass der Koran sehr präzise auf diese militärische und imperiale Vereinnahmung reagiert. Zum Beispiel in derselben Sure, auch der 5. Sure, gibt es den Vers 75, in dem es heißt, dass Jesus und Maria zu essen pflegten. Man fragt sich ja vielleicht, warum wird das erwähnt? Aber wenn Sie die eben erwähnte Theologie im Hinterkopf haben, die davon ausging, dass Jesus und Maria deswegen unzerstörbar sind, weil sie frei von der Ursünde und den Folgen des Falls sind und deswegen auch nichts essen und nichts trinken mussten, also Maria und Jesus, eine menschliche Natur hatten, die nichts essen und trinken musste. Dann ist die koranische Aussage, dass beide essen mussten, eine präzise Kritik dieser imperialen Theologie. Und damit kann man sehen, dass also erstmal diese militärische Inanspruchnahme Mariens in Auseinandersetzung mit dem entstehenden Islam beginnt, überhaupt im Christentum. Sie wird dann ja Schutzpatronin von Byzanz, bis es von den Türken erobert wird im 15. Jahrhundert. Aber es findet auch eben, fängt da genau dieser militärische Missbrauch Mariens an und von Marienbildern an, den sie eben beschreiben. Und interessanterweise wird er später auch von Muslimen gemacht. In Andalusien gibt es muslimische Herrscher, die mit Marienbildern in den Krieg ziehen, weil das sie so beeindruckt hat bei den Christen. Also insofern ist, nur weil der Koran sich dagegen wendet, sind auch Muslime nicht dagegen gefeit, sondern man kann hier sagen, dass die biblische und koranische Tradition bestimmte Form der Frömmigkeit in Islam und Christentum angreift und uns davor bewahren will, Maria und Jesus so als Wappentiere oder Kriegsgötter zu verwenden.
Das ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, was können Christen, was kann jetzt die christliche Theologie oder auch die Geschichte von der muslimischen Tradition oder dem Koran lernen. Sie sprachen am Anfang davon, dass das Christentum oder dass die komparative Theologie versucht, aus anderen Religionen zu lernen. Was wären weitere Punkte, die Sie entdeckt haben in Bezug auf Maria?
Ein wichtiger Punkt wäre die starke Betonung der Vulnerabilität Mariens.
Also der Verletzlichkeit.
Genau, ihre Verletzlichkeit, ihre Verzweiflung im Moment der Geburt Jesu. Christlich ist das ja alles ein bisschen abgefedert, weil der Josef ja dabei ist und irgendwie aufpasst und mithilft. Im Koran ist da kein Josef. Maria ist vollkommen allein. Sie ist bei der Geburt Jesu vollkommen allein in der Wüste. Und es ist klar, dass sie in dem Moment, wo sie zu ihren Leuten zurückkehrt, die Steinigung droht als Ehebrecherin, weil natürlich niemand glaubt, dass das Kind vom Himmel gefallen ist. Und in dieser Angst Mariens vor dem Tod hört sie die Stimme Gottes, die sie dazu ermutigt, ganz auf Jesus zu vertrauen, als den, der sie da retten wird, sodass sie, als sie dann angeklagt wird, nichts anderes macht, als auf Jesus zu zeigen. Und Jesus als Kind verteidigt seine Mutter und rettet sie hier vor dem Tod. Das finde ich sehr beeindruckend, ein sehr starkes Bild, dass Jesus schon als wehrloser Säugling retten kann. Und dass die Mutter hier in ihrer letzten Verzweiflung und Verletzlichkeit gezeigt werden. Es werden auch intensiv die Wehen geschildert, die in der christlichen Tradition ja nie vorkommen. Viele Kirchenväter sagen, dass Maria keine Wehen hatte, weil sie die neue Eva ist und die Wehen ja nach Genesis 3 ein Teil der Folgen des Sündenfalls ist, sodass Maria davon ausgenommen bleibt. Maria kommt mir durch diese koranische Version, in der sie Schmerzen hat, in der sie verzweifelt ist, viel näher. Und das Interessante ist, dass auch der Prophet Mohammed sich offenkundig in mittelmekkanischer Zeit, also in der Zeit, wo die Sure Mariam entstanden ist, diese Sure über Maria, also so 615 rum bis 618, in dieser Zeit hat er sich stark mit Maria identifiziert. Sie ist sein Role Model gewissermaßen, weil sie ja wie er eine Gotteswortgebärerin ist. Denn Jesus ist im Koran ja auch das Wort Gottes, also bringt Maria auch koranisch gesehen das Wort Gottes zur Welt. Und das Gleiche meint ja Mohammed auch zu tun als Prophet, dass er das Wort Gottes zur Welt bringt. Und so wie Maria das ohne Zutun eines Mannes kann, also jungfräulich, so kann es Mohammed nach der muslimischen Tradition ohne eigenes Zutun, er ist Analphabet und ohne irgendwas Eigenes zu schaffen, hat er dieses wunderbare Wort von Gott geschenkt bekommen. Also da, das finde ich ein ganz, also einfach ein anthropologisch auch sehr schöner Zugang, dass ich von Maria und Mohammed an der Stelle lernen kann, dass mir das Entscheidende von Gott geschenkt ist und dass es mir gerade dann geschenkt wird, wenn ich auch meine Wunden und meine Verletzlichkeit zu zeigen bereit bin und durch sie hindurch gehe und dabei auf Jesus vertraue. Das ist ja eigentlich das, was auch die koranische Maria tut.
Das ist wirklich ein sehr schöner Gedanke. Ich habe in Ihrem Buch auch den Begriff der oder den Artikel für Maria als Gottesfreundin gelernt. Das finde ich auch einen sehr schönen Namen.
Ja, das ist tatsächlich ein, finde ich, sehr anschlussfähiger Titel, den Al-Razali, der große muslimische Theologe, das, was für die katholische Tradition Thomas von Aquin ist, ist Al-Razali für die muslimische Tradition. Und Razali hatte auch eine große Verehrung für Maria, aber er sah gleichzeitig das Problem, dass es in der männerdominierten islamischen Tradition nicht so einfach war, sie als Prophetin anzusehen. Und dann entwickelte er die Idee, einfach alle Propheten und Maria zusammen als Propheten und Freunde Gottes zu bezeichnen, sodass dann, wenn man weiß, dass die anderen eben alle sicher Propheten sind, man sagen kann, Maria ist dann hier die Freundin Gottes, als die er sie auch ausdrücklich bezeichnet. Man kann auch vielleicht es so verstehen, dass die Kategorie des Propheten durch die Freundschaft mit Gott interpretiert wird und Maria dann doch da mit hineingeholt wird. Das ist sowieso spannend, wenn man anfängt, das so zu interpretieren, dass der Koran durch die Figur Mariens eigentlich helfen will, einen neuen Blick auf die Prophetie zu gewinnen. Mhm. Und Propheten eben als Menschen sieht, die in dieser Verletzlichkeit und Ausgesetztheit leben, in die sie die Präsenz Gottes zwingt. Also denken wir etwa an Jeremia, wie er vom Wort Gottes bedrängt und überwältigt wird. Und das kann man koranisch ganz gut an Maria lernen. Also von daher denke ich, ja, wir können da ganz viel an Impulsen bekommen durch die koranischen Geschichten, die uns zurückführen auf eine eigene Frömmigkeit im Christentum, die aber auch manches korrigieren und in Frage stellen, was wir vom Christentum her kennen.
Das wäre noch ein Stichwort, das ich gerne aufgreifen möchte, nämlich die Hindernisse, die uns von der Beschäftigung mit Maria oder mit der Identifikation, ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber von einer Nähe zu Maria abhalten. Maria ist ja im Christentum vertritt ein ganz bestimmtes Frauenbild, das sehr einseitig rezipiert wurde. Also dieses Prophetische, was sie eben auch hat, wurde ja lange gar nicht so in den Vordergrund gestellt. Es gibt wahnsinnig kitschige oder sehr, sehr neutrale Marienbilder, unheimlich schwülstige Lieder und so weiter. Was hindert Menschen daran zu sagen, Maria ist eine interessante Figur, mit der kann man sich beschäftigen und die kann uns auch das eine oder andere lehren?
Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass Maria immer mehr auf die Ebene Gottes mitgehoben wurde und dadurch sehr weit vom Menschen weg war, obwohl sie für Jahrhunderte lang ja gerade die Mittlerin war, also die den Menschen nahe war. Aber irgendwann war sie dann so entrückt und diese Bilder, die sie beschreiben, diese eher kitschigen Bilder, waren so weit weg, dass man sie nicht mehr wahrgenommen hat als die, die bei mir ist. Sondern sie gehörte dann mehr auf die göttliche Seite. Mhm. Und es ist ganz interessant, dass der Koran genau das kritisiert, in einer ganz interessanten Weise. Also Maria war ja für die kirchliche Tradition schon sehr früh ein Sinnbild der Kirche. Also man hat sich über Maria als Christ identifiziert, wie das ja bis heute der Fall ist. Koranisch ist es jetzt so, dass Maria das Gebet vollzieht, das alle Muslime vollziehen angesichts der Begegnung mit dem Engel bei der Verkündigung. Und insofern ist sie da auch typischerweise als Vertreterin der Umma, der muslimischen religiösen Gemeinschaft, sichtbar. Allerdings macht sie etwas anders, als das sonst geschieht, nämlich sie macht beim Ritualgebet die Niederwerfung zuerst und nicht erst die Verneigung wie sonst. Wenn man sich fragt, warum, dann findet man die Antwort in den syrischen Quellen, den syrischen Predigten der Kirchenväter, die im 7. Jahrhundert en vogue waren, in der es so ist, dass sich der Engel vor Maria niederwirft, wenn er ihr begegnet. Das kennen wir auch an vielen Bildern aus dem Mittelalter und bis in die Barock- und Renaissancezeit hinein, immer wieder Engel, der sich vor Maria niederwirft, weil die göttliche Aura in Jesus in ihr ist. Das wird vom Koran invertiert, umgedreht gewissermaßen. Also nicht der Engel wirft sich nieder, sondern Maria wirft sich nieder. Und damit wird sie aber wieder zugänglich. Dadurch gehört sie wieder zu uns. Also es ist eigentlich eine Chance, sich wieder mit ihr zu identifizieren und in ihr diejenige zu sehen, die Gott ganz in ihr Leben hineinlässt und dadurch dann auch eine göttliche Seite in sich hat, dadurch zur Gottesgebärerin werden kann, wie Meister Eckhart oder auch Ibn Arabi, muslimische Mystiker, deutlich gemacht haben.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor von Stosch, für das Gespräch. Ich glaube, da waren viele neue Gedanken und Einsichten dabei. Ich hoffe, auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch euch hat es gefallen. Macht die Schublade das nächste Mal mit uns wieder auf, wenn es heißt Raus aus der Schublade von der Katholischen Akademie Hamburg. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr mehr über Maria und Mariam wissen wollt und meinen GesprächspartnerInnen begegnen wollt, kommt am 17. September in die Katholische Akademie Hamburg. Alle Infos unter www.kahh.de.